der Hörgang, Ausgabe 35 mit Martin Burger am Mikrofon. Wir sind alle im Lockdown Nummer 2 angekommen. Damit geht jeder von uns anders um. Eine alte Dame zum Beispiel schreibt ein Corona-Tagebuch und das ist schon sehr, sehr, sehr besonders für eine 81-Jährige. Sie veröffentlicht ihr Tagebuch nämlich als Daily Videoblog und zwar auf Facebook. Und wie sie darin die empfohlenen Maßnahmen der Regierung aus ihrer Sicht wiedergibt und mit der Realität vergleicht, wie diese Maßnahmen nämlich dann umgesetzt werden, von Menschen, die wahlweise überfordert oder gleichgültig oder sonst was sind, das ist schon sehr amüsant. Hier ein kurzer Ausschnitt.
Abstand halten ist wichtig, Mund-Nasen-Schutz und Händewaschen. Und zwar immer brav, tüchtig, gell? Eine Hand wäscht die andere. Ich sage immer, eine Hand wäscht die andere.
Frau Kratochwil und ihr geistiger Schöpfer, der Medizin-Kabarettist und Autor Norbert Peter, sind heute bei mir im Hörgang zu Gast.
Liebes Tagebuch, du wirst es nicht glauben, es ist soweit. Lockdown, wegen dem Corona, sollen wir uns zu Hause einsperren. Bitte, wenn das Mode macht. Ich stelle mir schon vor, wie Wissenschaftler uns erklären werden, dass man mit strenger Isolation auch die Grippe besiegen kann und den Schnupfen und den Klimawandel. Hausarrest bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Ich denke, in 2, vielleicht 3 Wochen ist es ausgestanden. Dann kann ich meine Kabinettwohnung wieder verlassen. Hausarrest habe ich das letzte Mal gehabt als Teenager. Zum Beispiel, wenn ich von den Tanznachmittagen erst nach 18 Uhr nach Hause gekommen bin und so viel von meinen Knöcheln gezeigt habe. Rock zu kurz, Rock'n'Roll zu lang. Damals habe ich mit dem Tagebuchschreiben angefangen.
Das war Amalie Kratochwil?
Amalie, ja.
Amalie Kratochwil ist eine Kunstfigur, entstanden, entsprungen dem Hirn von Norbert Peter, Autor und Kabarettist. Die Frau Kratochwil schreibt ein Tagebuch, das haben wir jetzt in der einleitenden Passage gelesen, ein Corona-Tagebuch, wie es vielleicht andere auch tun. Nur sie sieht es aus einer ganz eigenen Perspektive, aus der Perspektive einer 81-Jährigen, die schon einiges erlebt hat. Und lieber Norbert, wenn du uns diese Frau gerade doch wieder ein bisschen näher bringst, was ist das für eine Person?
Ja, ich habe sie in mir gefunden. In mir selber hat sie sich versteckt gehabt und ich habe ihr Platz und Raum gegeben, dass sie aus mir rauskommt. Und um sie näher zu beschreiben, ja, sie ist vieles von mir, vielmals ich. Und und dann darf ich mir einiges erlauben, weil ich habe das auch beobachtet bei anderen Menschen, die älter werden, dass sie, je älter sie werden, sich einiges erlauben, weil sie denken, ist eh schon wurscht. Und alles sagen und sie nicht mehr so viel scheißen in gewissen Situationen, also sowohl was das Äußerliche als auch das Innerliche angeht. Und dem gebe ich Platz. Ich bin, glaube ich, der Norbert Peter ist das Sprachrohr der Amalie Kratochwil in mir. Ja, und wie ich auch ein Mensch mit vielen Facetten bin, ist es auch diese Frau Kratochwil. Also es gibt sowohl den kriesgrämigen Norbert Peter, aber auch den hoffnungsvollen, den menschenliebenden und den, der sich denkt, was tun sie jetzt schon wieder? Und all diesen Facetten versuche ich Platz zu geben.
Mhm. Titel des Buches ist Die letzte Rolle. Könnte der Titel eines Krimis sein, in dem ein Schauspieler oder eine alte Schauspielerin mitspielt. Hat der Titel eine besondere Bedeutung? Es geht natürlich um dein alter Ego, die Frau Kratochwil. Wie bist du zu dem Titel gekommen und in welche Richtung hast du das gedacht, dass das gehen soll? Ist es die letzte Rolle? Könnte auch sein, die letzten Tage dieser Figur.
Ja, du, es ist absolut vielseitig. Ich glaube, da darf man viel rauslesen. Ich als Schauspieler habe natürlich auch ein bisschen diesen Ansatz, dass es die letzte Rolle ist, die ich präsentiere. Also fast so wie eine Autobiografie. Gell? Aber nein, ich glaube, Es geht der Frau Kratoch wieder mehr um die letzte Klopapierrolle. Und dieses Spiel mit Rolle ist ganz typisch für die Figur, ist auch typisch für den Roman, wo ich hin und wieder einfach auch ein bisschen mit den Worten spiele. Und die letzte Rolle, ja, wir alle erinnern uns zurück, wie es war, der erste Lockdown, wie plötzlich die Klopapierrollen ausgegangen sind. Als wäre das, ja, das Ding, von dem man sich viel besorgen kann, weil es eh nicht hin wird. Also wenn man vielleicht schon vorne nichts mehr reinkriegt, dass man wenigstens hinten sauber ist, wenn man das letzte ausdruckt. Vielleicht ist das der Gedanke gewesen.
Also die Frau Kratoch will, Klopapier wäre sozusagen etwas, was auch sie sich kaufen, mit dem sie sich eindecken würde. Aber was hätte sie sich gedacht, wenn sie so wie jetzt kurz vorm Lockdown, wenn man sagen wir in die Marilberstraße gegangen ist, hat man vom Humanik eine Schlange gesehen, wobei man sich wirklich fragen muss, wozu man Schuhe braucht im Lockdown, wenn man zu Hause ist. Aber vielleicht hätte sich die Frau Kratoch ganz was anderes gedacht. Ne?
Ja, genau. Das ist ja, die hätte da wahrscheinlich ihre Gedanken spielen lassen in alle möglichen Richtungen. Aber es ist jetzt gar nicht so diese Klopapierhorterin. Es ist einfach die davon überrascht ist, dass es plötzlich keinen mehr gibt. Also es ist nicht die 30, 40 Rollen zu Hause hat, sondern eher so 3 bis 4 und dann wird es dann knapp, wenn plötzlich alles weg ist. Und ja, also wenn sie dem Treiben zuschaut, auf der Marie-Hilfer-Straße oder wo auch immer, dann ist es eher, also diese Perspektive auf die Menschheit, die sie eigentlich gar nicht anders erwartet, die sie immer schon so kennengelernt hat, die einfach die Leute, die es nicht schaffen, im richtigen Moment rationell und rational vorzugehen und alle einen Schritt näher bringen an dem Abhang. Mhm. Aber jetzt, das ist der Weg. Ja. Also das ärgert die Frau Kratoch gar nicht, das beobachtet sie nur, das ist so. Das ist halt ein Teil des Lebens.
Ein Tag ist wieder andere, wie man in Wien sagt.
Ja, und alle in eine Richtung Abschied nehmen.
Jetzt hat die Frau Kratoch wieder einen Vorteil, es ist eine Kunstfigur, du bist der Künstler dahinter, das heißt, für dich ist das natürlich das alles viel realer und das Thema ist, wenn man mit Künstlern spricht, natürlich aufgelegt, die Kultur hat heuer Pause, auch Safe-Veranstaltungen waren nur schwer möglich, sind jetzt gar nicht mehr möglich, es ist zwar ein Kultursender hier, aber weil ich vor kurzem den Ernst Molden erlebt habe auf der Bühne, der gemeint hat, Burschen, jetzt ist wieder Arsch.
Ja.
Und ich glaube, das bringt es ziemlich auf den Punkt. Wie reagierst du auf diese Situation jetzt als Kulturschaffender?
Es klingt jetzt vielleicht arg oder komisch oder ich weiß nicht, ob es nachvollziehen kann, aber mit der Frau Kratoch will. Also das war für mich ein absoluter Anker. Ich habe es kaum fassen können, wie sehr es mich mitgenommen hat, in den Lockdown zu gehen. Wenn man zuerst dachte, naja gut, Urlaub, ich werde viel lesen können, aber ich habe wirklich gemerkt, wie die Stimmung bergab gegangen ist. Und die hat sich erst wieder erfangen, wie ich sowas Ähnliches wie eine kleine Aufgabe bekommen habe, nämlich täglich eine Frau Kratoch will Miniatur zu schaffen, eigentlich als Vlog, also als Videoblog. Und habe da meine eigene kleine Blase bilden können, wo Fans dann täglich darauf gewartet haben und das war sozusagen das Künstlersbrot, das mir da gereicht wurde. Also dieser Applaus, den ich mir auch im Lockdown holen können habe, weil wohin auch immer man das einteilen will mit den Hilfszahlungen, ja, also ob das großzügig ist oder zu wenig, ob es zu früh oder zu spät oder zu viel ist, das ist nur ein Teil des Ganzen. Also das alleine macht es nicht. Ja. Ich als sensibler Künstler will auch als Mensch gefragt werden und ich definiere mich halt auch über den Künstler, also über den Kabarettisten, der was sagen will, der wahrgenommen werden will. Ja, das ist die eine Seite, gell, der Künstler. Dann gibt es den Norbert Peter, der sagt, Alter, du bist ja eh privilegiert. Ja, wenn ich mir anschaue, wie es auf der ganzen Welt zugeht, wie die Leute da mitgenommen werden, zum Teil vom Lockdown, also wenn sie in irgendeinem Slum oder Ghetto zusperren, da geht es dann darum, dass die jetzt 3 oder 6 Wochen Probleme zum Essen zu kommen. Das Problem hatte ich ja nicht. Ja. Aber mein First World Problem mit der künstlerischen Isolation, das hat mich schon getroffen und ich habe da auch das Recht auf meine ganz persönliche, individuelle Leidensgeschichte und das habe ich schon wahrgenommen, dass mir da nicht so gut geht. Und ja, Es ist arg. Andererseits gibt es auch den Norbert Peter in mir, der sagt, anscheinend muss es sein, damit wir uns da fangen. Aber ja, also da könnte man jetzt stundenlang reden, weil die andere Seite ist natürlich eher das mit dem Corona generell. Ja, also ich will es ja gar nicht in Frage stellen, dass es das gibt, aber wir sind halt auch in einer Zeit, das hat sich so entwickelt. Ich glaube, dass das Corona vor vielen, vielen Jahren oder in vielen, vielen Jahren ganz anders wahrgenommen worden wäre. Aber wir sind halt jetzt auch wissenschaftlich in einer Situation, dass wir plötzlich, wenn so ein Virus auftaucht, auch etwas damit anfangen können, nämlich die Virologen. Und die kommen halt jetzt zu Wort. Und wir sind halt jetzt in einer Zeit, wo die Virologen vorgeben, welche Entscheidungen zu treffen sind. Ich würde es jetzt gar nicht werten, aber ich beobachte es so.
Dazu muss man sagen, der Norbert Peter ist nicht sozusagen unter Anführungszeichen normaler Kabarettist oder normaler Sänger oder Künstler, sondern er ist Medizinkabarettist, eine Sparte sozusagen in der Kleinkunst, von die es in Österreich gibt, aber wo eben nur sehr die überschaubar ist, weil es eben sehr wenige machen und auch wenige machen können, ja, weil man ja doch ein gewisses Fundament braucht dafür. Das heißt, du hast auch darauf einen speziellen Blick, der dich vielleicht noch mal ein bisschen unterscheidet von Kollegen, die man halt aus dem Funk und Fernsehen.
Ja, also ich glaube, jeder Mensch hat einen speziellen, einen individuellen Blick. Weil wir ja alle spezielle und individuelle sind. Und das ist gut so.
Um das Thema ein bisschen abzurunden, dem Winston Churchill wird nachgesagt, dass er quasi, er gemeint hat, er dreht der Kultur ganz sicher nicht, auch in der Krise, den Geldhahn zu, denn wozu würde man denn das Ganze machen? Wofür kämpfen wir denn? Oder wofür führen wir den Krieg? Das war in seiner Zeit, ja.
Ja, mit der Antwort.
Fehlt es ein bisschen an der Einstellung heute?
Ja, es ist ein bisschen vielschichtiger zur Zeit als damals, weil wir ja immerhin weitere Kanäle offen haben. Also auch ich habe ja quasi einen Gang an die Öffentlichkeit gefunden mit meinen Videoblogs. Das heißt, ich habe eine Möglichkeit gehabt, ein Publikum heranzukommen über die digitalen Angebote, was ja immerhin ein Schritt ist, ein schöner, ein guter, ein wichtiger. Nur ist es halt alles in den Kinderschuhen. Also ich sehe das irgendwie, dass wir alle diese digitale Herausforderung annehmen müssen anscheinend und uns schon schrittweise in die Richtung bewegt hatten vor Corona. Allerdings war alles so ein Trockenschwimmen und jetzt wurden wir halt alle ins Wasser gestoßen und jetzt müssen wir schauen, ob wir das wirklich können, weitgehend ins Internet auszuweichen, wenn es erfordert ist. Ja, und insofern, es gibt eine Möglichkeit, auch jetzt seine Kultur oder seine Kunst auszuleben. Aber auch ja, der Churchill, wenn er das gesagt hat, hat er nicht Unrecht, dass das ein ganz wichtiger Teil ist. Also ich erlebe das einfach von Menschen nach Auftritten, also früher oder auch dazwischen, ich habe auch dazwischen gespielt, ja. Die, also ja, es sind ein bisschen weniger Leute gekommen als sonst, aber die waren sehr angetan, total froh, dass da etwas ist, was sie aufbaut. Also es ist ja Kunst nicht nur etwas, nicht nur Zeitvertreib, sondern etwas, was einen beschäftigt, etwas, was einem Inhalt gibt und Freude gibt.
Ein Grundnahrungsmittel, obwohl es Menschen gibt, die keinerlei Veranstaltung besuchen oder sich nichts anschauen oder anhören, das gibt es auch. Ich weiß nicht, wie die das machen, aber es gibt es tatsächlich.
Vielleicht sind das die Bücher lesen.
Es müssen die sein, weil irgendwer kauft die ja. Ne?
Ich hoffe, dass Bücher gekauft werden. Ich weiß mir wirklich nicht ums Lesen geht, aber das Kaufen ist schon super. Was sich bei mir stapelt an Büchern, das glaubst du nicht. Ich schaff's nicht. Ich wünsche mir immer Bücher und es werden immer mehr. Und ich schaff's nicht mehr lesen. Ich komme nicht mehr so richtig rein.
Und was tust du? Du schreibst selber welche.
Ja, und ich lese. Ich lese total viel, aber keine Bücher. Also ich lese im Internet. Ich lese Artikeln, Meinungen.
Eine Frage, die sehr beliebt ist, weil es an Cafés und Leserei grenzt, ist, wenn wir jetzt sagen, der zweite Lockdown wird vorübergehen, dann werden wir irgendwann den dritten haben, möglicherweise. Mhm. Also mehr, ich glaube, dabei wird es dann bleiben. Aber was sozusagen bleibt jetzt, für dich, glaubst du, in einem Jahr? Also wie ich jetzt dann im Herbst, sagen wir, auf Konzerte gegangen bin, war eigentlich wieder alles wie vorher. Dann ist es wieder ziemlich schnell zugegangen, dann haben sie die Plexiglaswände aufgestellt in den Veranstaltungssälen. Und da musste man mit Maske sitzen im Saal. Aber wenn, sagen wir, wir lassen uns, die Impfung ist da, das wird wahrscheinlich im April, Mai passieren, für dich und mich. Der Kunstbetrieb kann wieder anlaufen. So einfach wird es wahrscheinlich nicht sein, weil bis dahin muss man mal durchhalten. Aber sagen wir, es läuft wieder an. Was bleibt von dieser Zeit bei dir? Du hast es eh schon angerissen. Digitale Kompetenz, ein zweites Standbein.
Ja. Also es ist eigentlich ein künstlerisches Standbein, also ein finanzielles. Also was ich noch überhaupt nicht verstanden, wie man vom digitalen Leben, also das, weil was ich als normaler User feststelle, ist, Internet ist gratis. Ja. Und natürlich gibt es hin und wieder Formen, wo bezahlt wird, aber in einem Ausmaß, dass du als selbstständiger Künstler das nicht erhebst. Also das, was da reinkommt, finanziell ist überschaubar. Ist zu wenig, um davon zu leben. Also ja, die digitale Herausforderung ist etwas, was wahrscheinlich wieder einen kleinen Schritt gemacht hat. Also ich werde ihn gemacht haben, wenn ich dann zurückschaue in einem Jahr. Aber darüber hinaus ist vieles offen. Also wie die Frau Kratochwil zuerst schon vorgelesen hat, ist ja die Frage, wie positioniert sich unsere Gesellschaft? Wie viel ist ein Leben wert? Das Leben eines Österreichers, wenn man so will. Ja? Weil wenn jetzt zum Beispiel 72 Menschen im Mittelmeer ertrinken, bewegt man jetzt nicht viel darauf hin. Ja? Aber wenn man jetzt sagt, das Leben eines Österreichers, das ist uns wert, dass wir Teile der Gesellschaft zusperren vorübergehend. Und das ist dann vielleicht auch, also wenn man sagt, mit gewissen Maßnahmen kann man jedes Jahr 2000 Menschen retten, dann könnte es sein, dass man auch die Grippe in Zukunft strikter behandelt. Nicht so laissez-faire, wie wir es bis jetzt gemacht haben, wo jeder immer mit den Achseln gezuckt hat, wo es geheißen hat, was denn? Wir haben auch jedes Jahr 2000, 3000, 4000 Grippetote. Hat jeder gesagt, ja, Grippeimpfung haben wir, mehr können wir nicht machen. Ja, ist halt so. Ja. Wer weiß, ob diese Haltung dann noch da ist. Also ob dann nicht auch die Empfehlung, Maske zu tragen bleibt, ob dann nicht auch die Empfehlung bleibt, in den kalten Jahreszeiten nicht in geschlossene Räume zu gehen und dort miteinander zu lachen und zu klatschen, obwohl Lachen und Klatschen eine super Kombination ist, weil wenn du lachst und die Corona Keime aus dir rauskommen, kannst du das Kletterschlong mit klatschen. Verstehst? Und das wäre wieder eine Lösung. Sollten sich die Wissenschaftler anschauen. Ich werde es gleich dem US-Präsidenten Trump vorschlagen. Der ist ja sehr offen für Alternative.
Der Joachim Riegelnatz hat einmal gesagt über Humor, das ist das, was verhindert, dass einem der Kragen platzt, also sinngemäß. Ist die Amalie Kratochwil ein humorvoller Mensch? Hat sie Humor?
Ja, aber ich weiß es gar nicht, das ist mir auch wurscht. Es ist einfach lustig, sie zu beobachten. Also meine Aufgabe ist es ja eher, eine Figur zu schaffen, die Lustempfinden beim Betrachter auslöst. In allen Varianten. Ja. Und also die Frau Kratochwil selbst, ja, wahrscheinlich hat sie auch Humor, kommt auch immer wieder durch, aber manchmal entdeckt man auch, dass sie gar nicht humorvoll ist. Aber das ist dann wiederum lustig für den Betrachter.
Und hat die Frau Kratochwil einen Rat für den Lockdown? Ne? Reißt euch zusammen, Burschen, oder?
Abstand halten ist wichtig. Mund, Nasenschutz und Händewaschen. Und zwar immer brav, tüchtig. Eine Hand wäscht die andere. Ich sage immer, eine Hand wäscht die andere. Ja.
Man merkt es schon, die Frau Kratochwil ist ein anständiger Mensch, ein sozialer Mensch, ein solidarischer Mensch, was auch schon ein bisschen andeutet, wie sie politisch sozialisiert ist.
Ja, aber sie hat auch beide Seiten, wie ich auch, bitteschön. Ich habe es ja auch in mir, dass ich mich aufrege über Leute, die Masken nicht ordentlich oben haben. Gleichzeitig bin ich natürlich auch ein Verfechter von Demokratie und Meinungsfreiheit. Also auch in mir steckt alles drin. Ich bin genauso der will, dass dem irgendwer sagt, der soll die Masken ordentlich aufsetzen. Ja? Bin ich, aber ich bin auch der sagt, bitte, nicht nervös werden. Der wird schon einen Grund haben, warum er jetzt die Maske nicht oben hat. Einen guten, vielleicht einen medizinischen. Oder weil er es schon hinter sich hat und nicht mehr ansteckend ist. Zum Beispiel. Muss man sehen. Ja, na, da habe ich viele nette Episoden, also wo all diese Facetten rauskommen. Also sie ist eine, die der Nachbarin hilft. Ja? Die hilft der Nachbarin, einen Lottoschein aufgeben, weil sie zu alt ist und nicht mehr raus darf. Aber sie ist auch eine, die sich umschaut und überlegt, wie kann man die Maskenträger, also die Nicht-Maskenträger dazu bringen, eine Maske aufzusetzen. Und das ist auch sehr nett, wie sie versucht, eine Allianz zu schmieden, um alle zu beobachten.
Die letzte Rolle, das Tagebuch der Amalie Gratuchwil von Norbert Bethes, erschienen im Braumüller Verlag. Jetzt, vor kurzem erst.
Ja, jetzt. Es erscheint in diesen Stunden.
Oh, Fortsetzung ist durchaus möglich, ja? Kommt auf die epidemiologische Lage an.
Das ist schon echt. Das ist schon.
Schön wäre jetzt noch, wenn wir uns schon verabschieden müssen, dieser Hörgang langsam zu Ende geht, wenn wir noch einen Ausschnitt, eine Kostprobe aus dem Buch und gleichzeitig natürlich aus dem Programm die letzte Rolle hören könnten.
Ja, gerne.
Bitte, Norbert.
Bitte, Frau Gratuchwil.
Liebes Tagebuch, alle müssen zu Hause bleiben, unbedingt. Es gibt nur drei Gründe, rauszugehen, hat der Bundeskanzler in einem Interview gesagt. Erstens, um arbeiten zu gehen für den Notbetrieb, also in den Gesundheitseinrichtungen, Apotheken, Supermärkten, bei der Post, Polizei und Feuerwehr, der Bahn und den anderen öffentlichen Verkehrsmitteln. Das gilt ferner für Beamte in den Ministerien, Lehrer und Kindergärtner, die den Notbetrieb für Kinder aufrechthalten und deshalb nicht zu Hause bleiben können. Dann Journalisten, Politiker, Drogeriemitarbeiter und. Zweitens, bei notwendigen Einkäufen und drittens, um anderen zu helfen, die nicht selber raus dürfen. Bei uns im Wohnbau fällt mir kaum jemand ein, der zu Hause bleiben muss. Ich habe mir gleich eine Liste mit Ausreden zusammengeschrieben, damit ich jederzeit raus kann. Irgendwo habe ich dann auch den Blutspendeausweis vom Roten Kreuz gefunden. Da habe ich gleich das Wort Spender mit weißer Farbe übermalt und Mitarbeiter hingeschrieben. Notwendige Einkäufe. Bitte, ich mache, seit ich auf der Welt bin, nichts anderes. Ich kaufe ausschließlich Notwendiges. Ob das Viertelkilo Butter oder das Rätselheft ist. Für alles andere habe ich kein Geld.
Der Hörgang widmet sich kommende Woche wieder seinem Kerngeschäft, der Medizin und der Gesundheitspolitik. Es geht um Innovation 2.0, was bremst und was beschleunigt den medizinischen Fortschritt.